Morgen, liebe Gemeinde von mir. Ich möchte uns heute einen Text aus dem Epheserbrief vorlesen, den wir auch zusammen betrachten werden. Und das steht im vierten Kapitel. Und diejenigen, die sich mit der Bibel auskennen, vor allem mit dem Brief von Apostel Paulus, wissen wir, dass er immer ähnlich vorgeht, wenn er einen Brief schreibt. Und somit ist es in Epheserbrief so, dass er zuerst mal uns, seine Gottesgemeinde, beschreibt, was wir alles in Jesus haben. Er legt den Plan dar, den Gott mit uns als Gemeinde plant, den er mit uns geht. Dann beschreibt er, wer wir in Christus sind, wie wir errettet wurden, dass wir durch die Gnade errettet sind. Und dann geht er in diesem Fall, in Epheserbrief, in Kapitel 4, auf die Praxis um. Das heißt, vorher beschreibt er, was wir alles in Jesus haben. Dann möchte er uns mitgeben, okay, was ist jetzt unser Part? Hier auf der Erde, in dem, was wir leben, wie sollen wir vor Gott treten? Wie sieht er uns? Und hier möchte ich beginnen. Ich überschreibe die Predigt mit folgenden Worten: Der Kampf um Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und dazu lesen wir aus Epheser 4 die Verse 22 bis 32. Ich lese zuerst die Verse 22 bis 24. Ich habe zwei Punkte uns mitgebracht, das heißt, diese Verse überschreibe ich mit folgenden Worten: Der Status als gerecht und heilig gesprochen. Und der zweite Punkt ist dann der Zustand strebend nach Gerechtigkeit und Heiligkeit. Dann zuerst die Verse 22 bis 24 aus Epheser 4. Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierde verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Paulus beschreibt kurz in diesen zwei, drei Versen Folgendes. Zuerst sagt er uns etwas über den früheren Wandel, den jeder von uns gehabt hat, der jetzt mit Jesus Christus lebt. Und wenn du Jesus Christus noch nicht in deinem Herzen hast, dann ist es eigentlich der Zustand, in dem du lebst. Das ist der Wandel des Menschen, der vom Begierden getrieben wird, der aber, wie es Paulus sagt, diese Begierden betrügen Menschen und führen eigentlich ins Verderben, ein Leben ohne Gott und dann schlussendlich ein Leben in der Ewigkeit ohne Gott. Paulus wendet sich aber hier an die Gemeinde und sagt, an die Gemeinde, die von Jesus Christus erkauft ist, und wir sind ja seine Kinder, sagt, der frühere Wandel ist derjenige, den wir ohne Gott gelebt haben. Wir wurden durch unsere Begierde, unsere Lüste geprägt. Wir haben nicht nach Gottes Willen gefragt. Wir haben ihn nicht morgens gefragt, Herr, was möchtest du? Wir waren nicht gespannt und haben mit unserem Herrn gesprochen, Herr, ich bin gespannt, wie du uns durch den Tag bringen wirst. Wenn Dinge anstanden, so hat man es nach seinem Ermessen entschieden und für sich gelebt, so wie man am besten durchs Leben kommt, durch den Tag kommt. Und bei jeglichen Entscheidungen ist man eigentlich immer wieder selbst im Vordergrund. Vielleicht ist der eine oder andere da, der wirklich ein sehr gutes, vorbildhaftes Leben geführt hat, ein guter Wohltäter war, aber auch solche Menschen leben ja oder tun das ohne Gott zu verherrlichen, und somit ist auch dieser Mensch mit seinen guten Verlangen, aber dann ohne Gott, auch das landet dann schlussendlich irgendwann mal im Verderben. Das ist die bittere Wahrheit für denjenigen, der sein Leben gerecht und gut hier auf der Erde aufbauen möchte oder lebt, aber ohne Gott. Nun, dann sagt er weiter, aber diese Kleider, diesen, bin ich das oder? Ja, okay. dieses Leben haben wir abgelegt, als wir uns zu Jesus Christus bekehrt haben, der uns reingemacht hat, und er hat hier ein Bild dabei, das heißt die Kleider ablegen. Mit Jesus Christus, mit der Vergebung, haben wir das Alte abgelegt, weil wir es auch nicht haben wollen, dass wir mit verkehrten Worten, mit falschen Worten, mit bösen Worten einen entgegen, dass wir lügen und dergleichen. Das wollen wir auch gar nicht haben. Und das bezeichnet er hier als alte Kleider, die abgelegt wurden. Danach streben wir eigentlich nicht mehr. Und dann sagt er, und wenn wir dann mit Jesus leben, so werden wir von Tag zu Tag zu ihm hin verändert. Das ist ein Prozess. Und seit dem Zeitpunkt, wenn wir zu Jesus Christus uns bekehrt haben mit dem Leben, haben wir neue Kleider angezogen, die Kleider der Gerechtigkeit, wie er hier beschreibt, ja, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und somit lebt Jesus Christus in uns, der Heilige Geist lebt in uns, der uns begleitet in unserem Leben. So viel zu dem ersten Punkt. Es entsteht persönlich in mir dann eine große Frage, und ich denke in vielen von euch, ja, wenn mich Jesus Christus tatsächlich befreit hat, mit seinem Blut reingewaschen hat, warum habe ich noch immer Kämpfe in mir? Warum falle ich? Warum habe ich Gewohnheiten, die schlecht sind, die sündhaft sind? Wie gehen wir damit um? Warum ist diese Begierde, diese Lust, diese Epithumia aus dem Griechischen immer noch in mir und beherrscht mich teilweise? Auf diese Frage möchte ich jetzt im zweiten Punkt angehen, der Zustand strebend nach Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und dazu lesen wir die Verse 25 bis 32. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Diese Frage stelle ich mir persönlich, wenn mir gewisse Dinge anhaften, wenn auf einmal plötzlich in mir was passiert. Und ich habe dazu uns eine Illustration mitgebracht, damit wir da auch ein wenig bildhaft dazu genommen werden, hineingenommen werden. Ich möchte es mit einem Schwarm verbildlichen. Ein Schwarm ist zum Gebrauchen, gebrauchen wir alle, ja, ist ein gutes Werkzeug. Auch wir sind in der Gemeinde füreinander da, um einander zu dienen. Auch wir sind Werkzeuge. Wenn wir aber in Situationen kommen, die uns herausfordern oder vielleicht uns langweilen. Ich gebe mal ein Beispiel. Man kommt von der Arbeit, man ist hungrig, und das Essen ist nicht auf dem Tisch. Wir kennen uns, ja, der eine oder andere reagiert dann bosshaft oder empörend. Das ist irgendwie so eine Situation, die uns triggert. Und das ist eine Situation, wenn man dann auf den Schwamm drückt, dann kommt Schwamm daraus. Schaum daraus, so, Schaum, richtig. Normal ist das gut zum Arbeiten, aber wenn wir getriggert werden in gewissen Fällen, dann kommt auf einmal Schaum heraus. Nämlich der Schaum, der ist ja nicht von Grund auf im Schwamm. Und wenn ich auf den Schaum drücke, dann bleibt es Schaum. Aber weil der Schwamm in sich Schaum hat, deswegen kommt auch Schaum heraus, wenn ich dagegen drücke. Und so ist es auch ungefähr bei uns Menschen. Wir sind erneuert worden durch Jesus Christus. Wir leben ein gutes Leben. Wir sind bemüht und mit Gottes Hilfe schaffen wir das alles auch. Aber dann kommen irgendwann mal so Situationen, wo wir uns nicht mehr beherrschen können. Und die sind ja ganz unterschiedlich. Und Apostel Paulus geht auf diese Situationen jetzt ein. Er nennt hier einige Punkte, die dann bei uns herausbrechen, wenn wir uns nicht beherrschen können. Und das zeugt nur noch davon, was bei uns im Herzen ist, was nicht ganz weg verschwunden ist, sondern der alte Adam lebt ja nach wie vor in uns, ein Stück weit. Und deswegen befinden wir uns in dem Zustand, streben nach Gerechtigkeit und Heiligkeit. Aber wenn Gott auf uns sieht, dann schaut er auf uns durch Jesus Christus. Wir sind unter Jesus Christus und dann sieht er auf uns und sagt, das sind meine lieben Kinder, die sind gerecht und heilig gesprochen durch Jesus Christus. Wir aber bewegen uns nach oben zu unserem Herrn und das ist unser Kampf, der einerseits auch bestimmt wird dadurch, weil oder wenn wir nicht uns selbst klar gesagt haben, ich habe nicht nur mit Jesus ein neues Leben bekommen und er ist ja gut, er ist ja liebevoll, sondern wenn wir zu uns selbst nicht sagen, ich möchte das jetzt nicht tun, ich möchte meine alten Gewohnheiten, ich möchte jetzt gegen Dinge, die mich immer wieder irgendwie befallen, ich möchte gezielt dagegen angehen mit Jesus Christus. Wenn wir dies in uns nicht haben, dann kommen solche Dinge öfter hervor. Oder ein anderes Bild, oder was man oft hört, Jesus, wir wurden durch Jesus Christus erlöst und es heißt ja immer wieder dann, Gott ist ja Liebe, er liebt ja uns. Und ja, er vergibt und es ist ja nicht schlimm, wenn du hier und da mal Dinge tust, die ihm nicht gefallen. Aber wir wissen haargenau von unserem Herrn Gott, dass er uns Liebe entgegenbringt, die wir oft nicht begreifen. Er fordert von uns aber unsere Liebe ihm zu. Gott ist nicht einer, der nur einseitig Liebe gibt. Er stellt Forderungen an uns, wir sollen ihm auch lieben. Und deswegen möchte er sehen, wie kommen wir durch unser Leben, wie stark ist unsere Liebe zu ihm. Möchte ich die Dinge, die mich belasten, hinter mir lassen, Gott zuliebe, oder habe ich da ein anderes Verständnis? Und darum gehen wir jetzt auf die Verse drauf ein. Er beginnt hier darum. Also bei Paulus ist es ja so, dass er eigentlich ganz lange Sätze schreibt. Das beginnt eigentlich schon ganz vorne mit dem 17. Kapitel und das geht dann eigentlich bis Kapitel 5 und weiter. Die Vers- und Kapitelunterteilung kam erst später. Und er bezieht sich dann natürlich auf die vorigen Verse und sagt, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinen Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Also deshalb, weil ihr jetzt wisst, dass Jesus Christus euch zu seinem Herrn gemacht habt, weil Jesus Christus in euch ist, deswegen sollt ihr die Lüge ablegen. Wenn wir merken, wir ein Telefonat führen und auch da gefährdet sind, zu lügen, was ja leider oft passiert oder passieren kann oder wo wir versucht werden, dann achte darauf, bitte Gott darum, sag dir Nein dazu. Ich kann mich erinnern, ich war am Anfang meines Berufslebens und habe einen Kollegen gehabt, sie nahm den Hörer und da ging ein Kunde dran, den sie nicht haben wollte. Sie gab mir, sagt, ich bin nicht da. Ich konnte so schnell irgendwie nicht reagieren, so dass ich ja auch nicht gegen sie gesprochen habe. Ich weiß nicht, was ich da am Hörer gesagt habe, jedenfalls war sie mir so böse, dass ich nicht gelogen habe. Solche Dinge passieren. Aber Paulus sagt, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Also auch hier wiederum nicht nur irgendwie von Gott empfangen, ich bin ja jetzt ein Kind, sondern aktiv dagegen arbeiten, ablegen. In der Welt ist es ja so, dass eine nützliche Lüge, sie sei besser als eine schmerzhafte Wahrheit. Es wäre Notlügen rechtfertigt und zum Eigenwohl dann gut geheißen. Bei uns soll es so nicht sein. Paulus sagt uns, Gott sagt uns, wir sollen uns da unterscheiden und da auch mit Gottes Hilfe die Wahrheit reden. Und da ist immer die Frage, gebe ich mich dem hin? Will ich mich dem hingeben, dass ich sage, ich will dagegen mit Gottes Hilfe ankämpfen? Ich will nicht, wenn auf einmal dann ich gedrückt werde durch Worte, ich will es nicht, dass ich dann lüge. Und er beschreibt hier dann wiederum das Ergebnis. Warum sollten wir nicht lügen? Weil wir ja einander, untereinander Glieder sind. Wir sind von Gott erlöst und wir sind seine Kinder. Warum belüge ich meinen Nächsten, der auch von Gott erlöst ist, der sein Kind ist, wo Gott doch auf dich und mich gleich sieht? Warum soll ich dem Nächsten dann belügen? Weil wir zusammengehören, sollten wir das nicht machen. Dann sagt er weiter, zürnt ihr so sündig nicht, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Die Elberfelder 85 übersetzt mit zürn, zürnet und sündigt dabei nicht. Also ich habe mir gedacht, Zorn ist doch unsere Eigenschaft und auch irgendwo auch unsere Ebenbildlichkeit zu Gott. Gott, wir wissen, Gott zürnt über die Sünde. Gott zürnt sogar über den Sünder. Und es lässt sich hier lesen, dass auch wir eine Berechtigung zu meinem Zorn haben. Das Problem bei uns Menschen ist, dass wir so behaftet sind vom Verkehrten, dass wir unser Zorn nicht in der rechten Bahn halten können. Und deswegen sagt er, lass keinen Tag darüber verweilen. Und er hat dieses Zitat aus Psalm 4, 5 und dort werden die Zürnenden aufgefordert, auf ihrem Nachtlager alles noch einmal zu überdenken und stille zu werden und Dinge dann auch abzulegen. Wir kennen das von uns, wir legen uns zu Bette und einige Dinge sind dann bei uns noch im Kopf. Das sollten wir auch gebrauchen, um nochmal unser Alltag zu analysieren und zu sagen, wie habe ich hier reagiert, wie habe ich da reagiert und auch Dinge dann vor Gott zu bereinigen, aber auch da ruhig zu werden. Das ist auch unsere Aufforderung. Denn er gibt hier im 27. wiederum eine Ursache, warum wir die Dinge ablegen sollen, gibt auch nicht Raum dem Teufel. Das sind Flächen an uns, in uns, wo der Teufel eine super Angriffsfläche hat. Sagt sich, wow, er ist geneigt zum Lügen, da wird er uns auch in diese Positionen irgendwie hinsenden und uns da noch weit mehr damit belasten oder mit unserem Zorn, dass wir uns damit selbst vergiften und uns Schaden zufügen, aber auch den Nächsten. Das sind Flächen, auf denen der Teufel nur noch wartet. Und somit leben wir nicht nur vor Gott, sondern wir sollen auch darauf Acht geben, wir geben einen Raum für den Teufel, was wir aber nicht tun sollen, weil wir ja Gott von Herzen lieben und wir gehören ja ihm. Er geht weiter und sagt hier, wer gestohlen hat, im 28. Vers, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Nun, ich kenne euer Leben nicht, da seid ihr selbst wissend über euer Leben. Wer in der Vergangenheit vom Stehlen, vom Lügen sehr stark geprägt war, ich kann mir gut vorstellen, dass der eine und der andere da noch immer Schwierigkeiten haben kann, auch wenn er erlöst ist. Es gibt Menschen, die da eine völlige Befreiung bekommen, bei den anderen dauert es länger. Und das ist gut, dass wir in dem allem nachsichtig sind, aufeinander Acht geben, um einander dann auch darin zu unterstützen. Denn wir sind ja im Prozess, um vor Gott gerecht und heilig dazustehen. Und das sind Dinge, die dann einen enorm belasten können. Aber auch er sagt, bemühe dich mit Gottes Hilfe. Und wenn dein Gebet nicht ausreicht, wenn, das ist ja die erste Option zu Gott im Gebet flehen, wenn uns Dinge dann belasten, dann lies das Wort Gottes. Wenn auch du da nicht weiterkommst, nimm dir jemanden zur Seite, mit dem du die Dinge austauschen kannst, der für dich beten kann. Denn wir sind Glieder füreinander, um einander da zu stärken, einander zu ermutigen. Nun, das Stehlen kann ja auch bei uns in anderer Form ausfallen. Vielleicht auf der Arbeit die Zeit stehlen, private Dinge tun, wenn es nicht abgeklärt ist. Oder im Netz können wir sowohl auf zweifelhafte Seiten gehen, uns Dinge runterladen und davon Gebrauch nehmen. Und wir wissen, eigentlich ist es nicht recht. Wenn es der Fall ist, so ist heute die Aufforderung dann, brich damit, kämpfe dagegen an. Denn Jesus Christus ist dein Herr, der ist gerecht und heilig und das möchtest du auch sein. Du möchtest ihn damit nicht verletzen. Paulus möchte hier weitergehen und sagt, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Auch da sind wir natürlich sehr leicht zu beeinflussen, dass wir Worte sagen, die nicht gut sind. Wenn wir in Situationen kommen, wir haben wieder einen Schwamm vor uns, ja, wenn er gedrückt wird, da kommt Schaum heraus, auf einmal sprudeln die Worte, bei den anderen, in einem anderen ist das vielleicht dass er nicht darauf achtet, so achtet darauf, bei einem anderen, der achtet darauf, aber bei gewissen Situationen kommen dann schlechte Worte, auch hier werden wir dazu angehalten, brich damit, sondern was gut ist zur Erbauung. Wir haben ja oft unser Treffen, sei es am Stehkaffee danach, wir unterhalten uns über alltägliche Dinge, die uns betreffen, und das ist gut, einander so kennenzulernen, füreinander da zu sein, Vertrauen aufzubauen. Aber wenn wir dann heraushören, oh, da steckt jetzt mehr drin in unserem Gespräch, dann sollten wir es nutzen, um einander vielleicht zu erbauen, zu ermutigen, einander Trost zuzusprechen. Das ist unsere Aufgabe, für uns da zu sein. Nun, Paulus sagt diese Worte nicht nur, damit es uns gut geht, dass wir eine so gute soziale Gemeinschaft sind. Denn bis jetzt hat er gesagt, das heißt, wenn ihr lügt, dann handeln wir schlecht gegen unsere Gemeinschaft, gegen die Gemeinde. Jetzt geht er im 30. Vers darauf ein und sagt, dass es noch eine andere Ebene gibt. Bis jetzt war die horizontale Ebene von Mensch zu Mensch. Hat er die Begründung gesagt, warum wir diese Dinge nicht tun sollen. Jetzt geht er im Vers 30 und sagt, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Jetzt geht er rüber und sagt, es ist die vertikale Ebene, Es ist der Heilige Geist, der einerseits in uns wohnt, der Platz in uns genommen hat, aber es ist auch unser Herr und Gott. Die vertikale Ebene wird jetzt hier angesprochen, wo wir den Heiligen Geist enormst betrüben. Wir lesen im Epheser 3, 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Also auch Jesus Christus wohnt in uns. Und wenn wir Dinge tun, die ihm nicht gefallen, für die er gestorben ist am Kreuz, dann gehen wir auch direkt gegen ihn an und verletzen ihn damit. Wir kreuzigen ihn erneut. Wie schwerwiegend das Vergehen auch ist. Und deswegen nennt er hier diesen vertikalen Grund, er benennt den Grund, der Heilige Geist, der in uns wohnt, der uns errettet hat, der uns zur Errettung, also zur Ewigkeit hinführt, den betrüben wir dann, den schieben wir in die letzte Ecke, den sagen wir dann, hier, ein Kellerraum ist für dich in Ordnung, aber sonst lass mich bitte leben. Und das geht nicht in unserem Glaubensleben, das sollen wir entgegenarbeiten und Gott wirken lassen. Und Apostel Paulus sagt so oft im Epheserbrief von der Kraft Jesu, die in uns ist. Und die haben wir auch. Die sollen wir auch gebrauchen, die sollen wir auch anwenden und mit dieser Kraft auch rechnen, gegen diese Dinge anzugehen. Er bleibt dann nicht stehen und reiht dann einen weiteren Katalog auf in Vers 31 und sagt, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Das sind eher Dinge, die im Alltag, denke ich mal, schon bekannt sind. Wenn die Kinder einen herausfordern, Wut und Zorn vielleicht, Geschrei, aber auch Bitterkeit ist eine stark verbreitete Sache, auch oft in der Gemeinschaft, wenn einer benachteiligt wird, vielleicht nicht besucht wird, man nicht so begrüßt wird und das passiert öfter, dann entsteht in uns etwas. Und das sind die Begierden, die eigentlich in der Vergangenheit uns beherrscht haben, aber jetzt immer noch in uns sind. Und wenn wir dagegen ankämpfen, dann zeigen wir, Herr, mein Gott, mein Erlöser, ich liebe dich von Herzen. Ich möchte dagegen ankämpfen. Und er wird uns dabei auch Kraft geben. Und im 30. Vers sagt er uns auch, dass wir mit dem Heiligen Geist, den wir damit verletzen, bis ans Ende versiegelt sind. Und wenn wir dann eins vor Gott stehen werden, da wird sich alles offenbaren. Dann werden wir vor diesem Herrn stehen. Und das soll unsere Motivation sein. Unser Leben so gerecht und heilig, mit Gottes Hilfe zu leben, dass wir ihm hier schon loben, preisen, ihm angenehm sind. Im 32. Vers sagt er nochmal, motivierend spricht er uns hier diesen Vers zu, seid aber gemein gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ich habe mir da persönlich die Frage gestellt, wenn wir in einer Situation sind, wirklich verbittert sind, vielleicht Ungerechtigkeit erlebt haben, uns wirklich es nicht einfach geht im Kampf gegen die Begierden, gegen die sündhafte Natur. Und dann fragt man sich, wie soll ich denn dann freundlich und barmherzig dem einen und anderen gegenüberstehen? Und ehrlich gesagt, es ist unmöglich, wenn die Dinge in einem sind, dass man dann wirklich freundlich und barmherzig einem gegenübersteht, also vom Herzen, man kann es schauspielen, aber wirklich vom Herzen einen wirklich freundlich entgegenwirken, das ist dann wirklich unmöglich. Aber wir haben unseren Herrn und das ist unsere Kraft und das ist unsere Ermutigung. Wir haben unseren Herrn, der uns dabei wirklich helfen möchte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele von uns sagen werden, hier und da hat mir der Herr wirklich Kraft gegeben, wo Dinge da waren, die mich belastet haben und mich befreit. Und das ist unser Lebenskampf hier. Es ist unser Zustand, dass wir uns darum bemühen sollen. Das ist unser Part. In Freundlichkeit und Barmherzigkeit zu leben und dann auch bereit sein zu vergeben. Das ist ein wichtiger Punkt, der uns wirklich zusammenschweißen wird. Das mit Gottes Hilfe, das mit der gegenseitigen Hilfe. Denn unser Herr und Heiland hat uns vergeben, Jesus Christus. Alle Sünden hat uns vergeben. Das sollen wir uns mal bewusst werden lassen. Er hat nicht geschaut, was wir, wie wir gehandelt haben. Er hat alles am Kreuz hinweg geschaffen. Und da sollten wir von ihm Vorbild nehmen, aber auch aus dieser Kraft schöpfen und leben. Und das ist auch jetzt meine Bitte an mich persönlich, aber auch an uns, dass wir da darum bitten, dass wir darum ringen, in klaren Verhältnissen dazustehen. Wir sind alle unterwegs, wir stehen alle in Kampf, und hier auf der Erde miteinander in Gerechtigkeit und Heiligkeit zu leben. Und wir haben unseren Herrn und Heiland. Und es gibt Möglichkeiten, dass wir miteinander reden, wenn Dinge belasten, wenn du vielleicht immer wieder, wenn du davon nicht wegkommst, kann man miteinander reden, füreinander da sein, miteinander beten. Die Möglichkeit gibt es immer wieder, auch heute, weil wir zusammen unterwegs sind zu unserem Herrn und Heiland. Und damit möchte ich uns auch in die Woche entlassen. Und wir werden jetzt zum Abschluss noch beten. Ich werde dann abschließen. Wir stehen dazu bitte auf. Ja, Jesus, unser Herr und Gott, wir sind dir dankbar, dass du unser Herr bist. Du weißt ja genau, du kennst jeden Einzelnen von uns, wo wir stehen, womit wir zu kämpfen haben. Und du bist so gütig, weil du alles selbst erlebt hast, aber ohne Sünde durchs Leben gegangen bist. Und du verstehst uns, und das ist unser Trost. Du möchtest uns aber auch helfen, auch der Aufforderung zu folgen, um auf dich zu blicken. Wir bitten dich, dass du jeden Einzelnen von uns begleitest, am heutigen Tage segnest, aber auch in die Woche begleitest, mit dieser Motivation Dinge abzulegen, konkret zu werden, weil wir dich vor Augen haben möchten. Und bitte, werde uns klar vor Augen, richte unser Fokus auf dich aus. Amen.